Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer in unserer Sendung Lebenshilfe. Heute zum Thema Fürbittgebet um Heilung. Mein Name ist Waltraud Edelmann und unser Referent ist Friedrich Rabold. Liebe Hörer, Sie alle kennen wahrscheinlich Menschen, die krank sind. Körperlich oder seelisch krank. Sie alle haben Angehörige oder Freunde mit Krebs, mit Diabetes, Neurodermitis oder Asthma oder sogar mit Schizophrenie, mit Ängsten oder Depressionen. Wir erhoffen für diese Menschen vor allem eines: Heilung, tiefe Heilung an Leib und Seele. Wie aber können wir diesen Menschen helfen? Können wir als Christen für kranke Menschen beten? Und wie geht so ein Gebet um Heilung für andere? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die wir vielleicht beachten müssen, damit unser Gebet wirkmächtig, vollmächtig ist, damit es dem anderen auch wirklich hilft? Liegt es an uns, wenn unser Beten bisher erfolglos war? Und was ist, wenn der, für den ich bete, vom Beten und von Gott vielleicht gar nichts hält, wenn er Gott ablehnt? Hat dann mein Beten für ihn überhaupt einen Sinn? Um diese und andere Fragen geht es heute in unserer Sendung und wie immer in Sendungen mit Friedrich Rabold werden wir auch heute gemeinsam miteinander beten. Herr Rabold, jetzt begrüße ich Sie erst einmal herzlich. Sie sind zugeschaltet am Telefon aus Landau in der Pfalz. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Edelmann. Grüß Gott, verehrte Hörerinnen und Hörer.
Ja, Herr Rabold, um Heilung, um dieses Thema geht es ja in allen unseren Sendungen in Radio Horeb. Deswegen, weil Sie in diesem Thema Heilung sehr erfahren sind. Sie haben eine Ausbildung in Hagiotherapie. Das ist eine Art christlicher Therapie des Geistes, wenn man so will, bei Professor Tomislav Ivančić gemacht. Sie begleiten selber seit vielen, vielen Jahren schon körperlich und seelisch kranke Menschen und beten natürlich auch für sie. Und Sie halten viele Glaubens- und Heilungsseminare. Und das können Sie jetzt umso besser, weil Sie mehr Zeit haben seit Ihrer Pensionierung. Sie waren Rektor einer Schule für sprachbehinderte Kinder. Und ich denke, Sie haben auch für diese kranken Kinder bestimmt schon sehr viel um Heilung gebetet früher. Ja, ansonsten, liebe Hörer, ist Herr Rabold verheiratet, hat zwei Kinder und mehrere Enkelkinder. Er wohnt in Landau in der Pfalz und ist dort der Sprecher der charismatischen Erneuerung für das ganze Bistum Speyer. Also eine bekannte Persönlichkeit und durch unsere vielen, vielen Sendungen seit 9 Jahren in Radio Horeb noch viel bekannter. Herr Rabold, Fürbittgebet um Heilung ist unser Titel heute. Ich denke, viele hören diese Sendung, weil eben Angehörige, Freunde oder Bekannte von Ihnen körperlich krank sind und weil Sie noch mehr lernen wollen, wie man für kranke Menschen am besten betet. Geht es denn nun vor allem um körperliche Heilung heute?
Ja, es geht beim Fürbittgebet auch um körperliche, aber nicht nur um körperliche Heilung. Denn selbst die moderne Medizin hat erkannt, dass die eigentlichen Ursachen sehr vieler Krankheiten im psychischen, also im seelischen Bereich liegen. Also muss es uns bei der Fürbitte immer um die Heilung der Seele und die Heilung des Körpers gehen, wobei die Heilung der Seele das Erstere und Wichtigere ist.
Also könnten Sie sagen, die Heilung der Seele ist doch der Schwerpunkt heute, beziehungsweise die Heilung der seelischen Ursachen unserer Krankheiten. Kann man denn überhaupt so, wie wir von körperlicher Krankheit sprechen, auch wirklich von seelischer Krankheit sprechen?
Ja, wir können wirklich von seelischen Krankheiten sprechen. Wenn die Beziehungen zu den Eltern, zu den Geschwistern oder zu anderen Personen in unserem Lebensbereich gestört oder geschädigt wurden, dann kann man davon sprechen, dass sich diese geschädigten Beziehungen wie Krankheiten auswirken. Sie vermindern unsere Lebenskraft und unseren Lebenswillen und können in körperliche Krankheiten, ja sogar zum Tod führen. Denn in all diesen kranken Beziehungen wirken Ablehnung, Aversion und Aggression, Zorn und Hass als todbringende Waffen. Es gibt kaum eine Familie oder einen Bekanntenkreis, wo nicht der eine oder die andere für uns ein Sorgenkind ist, weil er oder sie krank sind, weil er oder sie in der Depression gefangen ist, weil er oder sie die Eltern oder Geschwister ablehnen, weil er aus der Ehe davonläuft, weil eine Ehe getrennt wird, weil er oder sie sich von der Kirche abgewandt hat. Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, kennen sicher noch einige mehr von diesen seelischen Krankheiten unter denen dann ganze Familien zu leiden haben. Und wir? Ja, wir stehen dabei und sehen, wie das ganze Drama abläuft und können nichts geben und nichts tun, was zur Heilung dieser kranken Menschen führen könnte, was ihre Beziehung wieder heilen könnte. So leiden dann wir darunter, dass wir in die Beziehung des anderen nicht eingreifen können, dass wir den anderen nicht ändern können. Und in gewisser Weise resignieren, stellen wir dann fest, da hilft nur noch Beten. Aber Gebet ist nicht das letzte Mittel, das wir halt anwenden, weil uns nichts Besseres einfällt. Beten ist das wichtigste und beste Mittel bei seelischen Krankheiten, das uns leider oft erst einfällt, wenn all die anderen Ratschläge nicht geholfen haben. Ja, tatsächlich, bei all diesen seelischen Lasten, die ganze Familien schwer treffen können, hilft oft nur Beten.
Sagen Sie, also wir sollen beten für andere, und das kann man sich ja jetzt gut vorstellen, wenn man für einen Menschen betet, der selber gläubig ist, der selber offen ist für unser Gebet. Gott kommt ja sozusagen an ihn leicht heran. Dieser Mensch müht sich ja sonst selber um eine gute Beziehung zu Gott, er betet selber. Er ist also offen für alle Hilfe, die Gott ihm auf die Fürbitte anderer Menschen hingeben will. Aber was ist jetzt, wenn der andere, sagen wir mal, ungläubig ist oder wenn er von Gott und vom Beten gar nichts hält, wenn er innerlich total verschlossen ist gegenüber Gott, kann man dann überhaupt für ihn beten?
Ja, es ist sogar besonders wichtig, dass wir für Menschen beten, die ohne Glauben leben. So viele Menschen leben ohne Beziehung zu Gott. Viele lehnen ihn ab, viele hassen ihn sogar. Viele haben keine Beziehung zu Gott, weil sie Gott nie kennengelernt, weil sie sich nie für Gott interessiert haben, weil sie die Beziehung zu Gott aus diesem Interesse abgebrochen haben, weil sie geschädigt wurden durch Erlebnisse in der Familie, durch Erlebnisse in der Kirche, weil sie sich hingewendet haben zum Egoismus, zum Materialismus oder weil sie sich den Süchten zugewendet haben. Und wenn die Menschen keine Beziehung zu Gott haben, fallen so viele in weitere Schuld. Indem sie andere ablehnen, indem sie anderen gegenüber Hass empfinden und Aggressionen ausleben, indem sie sich in Hoffnungslosigkeit hineinstürzen, indem sie das Selbstmitleid zulassen, indem sie in Autoaggression und Selbstzerstörung hineingleiten. Es gibt so viele Menschen, die Gott und seine Liebe ablehnen und ohne Gott zu leben versuchen, oft auch in unserer nächsten Umgebung. Zu ihnen hat Gott keinen Zugang mehr. Denn wegen der Freiheit des Menschen achtet er auch ihre Ablehnung und kann ihnen keine Liebe mehr schenken, weil sie von ihm nichts annehmen. Aber selbst wenn Gott solchen Menschen gleichgültig ist, unserem liebenden Gott sind sie nie gleichgültig. So sucht er für die, von denen er selbst abgelehnt wird, Menschen, die als Vermittler seiner Liebe zu handeln beginnen. Gott sucht Menschen, die den anderen hier und heute lieben, die ihn mit seiner Liebe lieben, die Gott dadurch zum anderen tragen. Gott braucht Menschen, die für den anderen bei ihm eintreten, die für den anderen bei Gott durch ihre Bitten eintreten, die bei Gott für den anderen etwas Gutes hinterlegen, die versuchen, die Schuld des anderen, seine Ablehnung, seinen Liebesmangel, seine Gleichgültigkeit, seinen Hass, seine Aggressionen durch gute Werke in gewisser Weise aufzuwiegen.
Das heißt also, wir sollen wirklich Fürbitter für andere Menschen sein. Gott braucht, Gott sucht Fürbitter, sagen Sie, Herr Rabold, er braucht Vermittler seiner Liebe, und zwar eben gerade für die Menschen, die fern von ihm sind, die nicht an ihn glauben, besonders für die, die schuldig geworden sind. Da gibt es ja auch viele Stellen in der Heiligen Schrift, die das wirklich bestätigen, dass Gott Fürbitter sucht für andere Menschen.
Ja, da gibt es viele Stellen. Ich möchte Ihnen mal zwei oder drei nennen. Zum Beispiel ganz früh Abraham. Zu Abraham kam Gott in den drei Engeln. Und als er sich wieder von Abraham verabschiedete und so nebenbei, sagt er dann, dass er jetzt hinuntergeht zu Sodom und Gomorra, weil die Ungerechtigkeit dieser Städte zu ihm geschrien hat und dass er sie vernichten wird. So nebenbei sagt er das, und da fängt Abraham an, für Sodom und Gomorra zu bitten, für die Gerechten und die Ungerechten. Wenn 50 Gerechte drin sind, wirst du sie dann mit den Ungerechten vernichten, das wäre doch ungerecht. Und Gott lässt sich mit sich handeln. Und Abraham handelt mit Gott wie ein orientalischer Händler. Und er handelt ihn runter von 50 bis auf 10 Gerechte. Und da sagt Gott, selbst wenn es 10 Gerechte wären, würde ich sie nicht vernichten. Aber er geht dann weiter, denn es waren nicht einmal 10 Gerechte. Und er geht nach Sodom und Gomorra und rettet die wenigen Gerechten, den Neffen des Abraham, nämlich Lot und seine Familie. Ein anderes Beispiel, damals beim Auszug, vom Auszug bei den 10 Plagen, die in Ägypten da auf die Ägypter kamen. Als die Froschplage für die Ägypter unerträglich wurde, sagte der Pharao zu Mose und Aaron, betet zu Jahwe, er möge mich und mein Volk von den Fröschen befreien. Und dann steht da, Moses schrie zum Herrn um Befreiung von der Froschplage und der Herr erfüllte die Bitte des Moses. Ja, später war dann Mose auf dem Berg zu Gott gerufen worden, auf den Berg Sinai. Und als in diesen 40 Tagen er mit Gott redete, da sagte dann schließlich Gott, dieses Volk ist schon wieder von mir abgefallen, es verehrt schon wieder fremde Götter. Ich will sie vernichten. Ich will sie vernichten und aus dir ein neues Volk machen. Und er sagt das ganz provokativ zu Mose. Und Mose schreit auf und sagt, Herr, das kannst du doch nicht. Ich denke an deinen heiligen Namen. Was werden all die Völker über dich denken, wenn du das tust? Herr, verzeih ihnen. Und Gott sagt, ich verzeih diesem Volk, da du mich bittest. Ein drittes Beispiel aus der Geschichte des Job. Nun, Job wurde von seinen drei Freunden angeklagt, dass er da mit Gott nicht richtig im Einklang steht, ja, dass er Gott nicht das richtige Verhältnis zu Gott hat und Gott nicht verehrt und so weiter. Und das stellt am Schluss dann Gott selbst richtig in seiner Rede, die er dem gegen den Job hält und gegen diese anderen drei. Und am Schluss sagt Gott, mein Knecht Job aber soll für euch Fürbitte einlegen, nämlich für euch Ankläger, euch Ungerechte, euch, die ihr beschuldigt habt, nicht? Sie waren selbst nicht fähig mehr herauszukommen und sie brauchten die Fürbitte des Job. Auch im Neuen Testament werden immer wieder wir zu Fürbitten aufgefordert. Paulus sagt in seinem ersten Brief an Timotheus, vor allem fordere ich zu Bitten und Gebet, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen. Und Jesus selbst sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Oder an einer anderen Stelle, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Ja, wir sind in seine Kirche berufen, in die Kirche Jesu Christi, mit dem Auftrag gerufen, gerade für Menschen, die in Sünde gefallen sind, bei Gott mit unserer Fürbitte einzutreten.
Das heißt, also wir sollen wirklich Fürbitte leisten für alle Menschen. Das geht eindeutig aus der Heiligen Schrift hervor, dem Alten und dem Neuen Testament. Das heißt jetzt also auch, wenn wir für Kranke beten, heißt das eben für alle. Für gläubige Kranke, für Ungläubige, für die, die schuldig geworden sind, vielleicht auch für die, die ihr Opfer der Schuld anderer geworden sind. Für alle Kranken, wie auch immer sie da vorher drauf sind, sag ich mal. Ja, es machen aber viele von uns die Erfahrung, dass wir schon fürbitten wollen für einen kranken Menschen und dass wir es auch ganz konkret tun, aber unser Gebet führt nicht zum Erfolg. Das heißt, der andere wird nicht gesund, es führt nicht zur Heilung. Woran liegt es? Haben dann wir etwas falsch gemacht? Oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die wir vielleicht beachten müssen, damit unser Gebet auch erhört wird?
Ja, wir sollten dann vielleicht noch mehr beachten, was in der Heiligen Schrift steht. Da steht im ersten Brief des Johannes, alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten. Das heißt, die Voraussetzung, dass wir überhaupt etwas erhalten in der Fürbitte, ist, dass wir seine Gebote halten. Und das wichtigste Gebot finden wir bei Matthäus, Markus und Lukas, sowie im Alten Testament. Na, da steht, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Bei den Evangelisten setzt Jesus die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe in einen engen, unaufhörlichen, unauflöslichen Zusammenhang. Ich kann Gott nicht lieben, wenn ich meinen Nächsten nicht liebe. Und ich kann meinen Nächsten nicht lieben, wenn ich Gott nicht liebe. Wir können nichts von Gott erhalten, wenn wir gegen seine Gebote leben und in unserem Herzen andere Menschen verurteilen, sie ablehnen, ihnen bewusst nicht verzeihen. Wir können nichts von Gott erhalten, wenn wir selbst in unserem Herzen andere Menschen hassen. Gott und unseren Nächsten lieben, das heißt, Gott verehren und den Menschen Gutes tun, sie annehmen, sie in ihrer Sündhaftigkeit lieben, ihnen gerade da Gutes tun, wo sie selbst nicht lieben können, um sie dadurch die Liebe Gottes durch uns erfahren zu lassen. Jesus betete, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das betete er am Kreuz. Wenn wir genau so handeln, werden wir durch das Fürbittgebet für den anderen, der in Sünde steht, Jesus ganz nahe kommen. Doch den anderen auf diese selbstlose Weise zu lieben, ist sehr schwer. Und so leicht kommt es vor, dass wir lieblos denken, reden und handeln und dadurch die Gemeinschaft mit Gott trüben, verletzen oder sogar ganz verlieren. So müssen wir ständig wieder unsere eigenen Sünden, unsere Schuld vor Gott bekennen und dadurch den Stand der Gnade in uns erneuern und im Sakrament des Altares diese innige Gemeinschaft mit Jesus Christus vertiefen. Nur in dieser intimen Gemeinschaft mit Gott können wir den Stand der Heiligkeit anstreben, der es uns ermöglicht, erfolgreich für den Nächsten bei Gott einzutreten. Jesus sagt, wer in mir bleibt und wen, in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
Das heißt also, es liegt zwar sicher an der Gnade Gottes, aber es liegt auch an uns, wie wir beten. Je mehr wir also mit Gott verbunden sind, je heiligmäßiger wir sozusagen leben, je mehr wir im Stand der Gnade sind, wie die Kirche sagt, desto vollmächtiger, desto wirkmächtiger wird auch unser Gebet für andere sein. Ja, das wären sozusagen die optimalen Voraussetzungen für das Fürbittgebet. Das wäre ideal. Herr Rabold, wie konkret sieht denn so ein Fürbittgebet um Heilung dann inhaltlich aus, wenn wir jetzt versuchen, diese Voraussetzungen so gut wie möglich zu erfüllen? Das kann ja immer nur ein Streben danach sein. Die meisten von uns sind noch keine Heiligen, aber wir können uns ja immer mehr bemühen, in diese Richtung zu wachsen, immer mehr mit Gott verbunden sein. Reicht es dann jetzt, wenn ich sage, also lieber Gott, meine Schwiegermutter, die hat Krebs, oder meine Freundin, die hat Neurodermitis, mach sie gesund. Das ist jetzt eine Variante, die wäre ganz einfach. Gibt es aber vielleicht auch da bestimmte Schritte, die wir beachten können? Gibt es vielleicht eine Reihenfolge, die sinnvoll wäre, verschiedene Teile, wie wir um Heilung für einen anderen Menschen beten können?
Ja, aus all dem bisher Gesagten ergibt sich schon, dass es mehrere Teile gibt, dass das Gebet in mehreren Teilen ständig wieder ablaufen muss. Und es beginnt immer damit, dass wir zuerst zu Gott hinkommen, dass wir mit Gott in Verbindung treten, indem wir ihn anbeten, indem wir ihm danken, indem wir ihn anschauen in unseren Gedanken. Ja, und indem wir so zu Gott kommen, dann bitten wir ihn auch, dass er uns verzeiht, dass er uns all das vergibt, was wir falsch gehandelt haben, wo wir gegen die Liebe gehandelt haben. Jedes Verurteilen, jedes Ablehnen und Hassen vergib. Ja, jeden falschen Gedanken, jedes falsche Wort. Ich bitte Gott, dass er im anderen gut macht, wo ich ihn, den anderen, durch mein Reden und Denken oder Handeln geschädigt habe. Ich bitte Gott, dass er dem anderen die Liebe schenkt, die ich ihm nicht geben konnte. Das ist der erste Teil. Und dann kommt es zum zweiten. Auch ich verzeihe dem anderen. Ich verzeihe dem anderen, dass er mir das oder das angetan hat. Und ich bitte Gott, dass auch er dem anderen verzeiht, wo dieser gegen die Liebe gehandelt hat. Ich bitte Jesus, dass er mit seiner Liebe zu dem anderen kommt und ihn von allem Bösen heilt. Von allem Bösen tun. Von allem Bösen denken und reden. Ich bitte Gott, dass er die kranken Beziehungen des anderen heilt. Jetzt kann ich so weit kommen, ja. Ich bitte Gott, dass er die körperliche Krankheit des anderen heilt. Und daraus kommt das nächste, ich segne den anderen. Das heißt, ich wünsche ihm, dass ihn Gott mit seiner Liebe umfängt, dass ihn Gott ausfüllt mit seiner Liebe, dass all das Böse von ihm abfällt. Und zum Schluss danke ich Gott für den anderen und für all das Gute, das er noch durch den anderen wirken will. Ich danke Gott für den anderen, für all das, was er durch ihn noch wirken will. Ja, denn Gott liebt alle Menschen, Gott liebt auch den Sünder, Gott liebt ja auch mich, so liebt er auch den anderen. Und deshalb, er will ja durch den anderen Gutes tun. Und wenn ich durch die Fürbitte ihn dazu befähige, das heißt, ihm all die Mittel in die Hand gebe, dass er in dem anderen wirken kann, ja, das ist sehr, sehr stark ausgedrückt, aber in diese Richtung geht es, ja, dann kann Gott im anderen handeln. Er will ja gerufen werden, dass er im anderen handeln kann. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass er zu dem anderen kommt und ihn all das schenkt, all die Gnaden schenkt und all das, was er braucht, was ihm jetzt fehlt, dass er ihn mit der Wahrheit, mit der Einsicht, Liebe und Freude füllt, damit das Böse keinen Platz mehr in ihm hat. Und ich erbitte für den anderen die Tugenden, die ihm noch besonders fehlen, die Stärke und die Geduld zum Beispiel. Und ein großes Hindernis für die Bekehrung und für die Gesundung ist oftmals die Schuld, die der andere in sich aufgehäuft hat. Und deshalb ist es notwendig, für ihn Gutes zu tun, um dadurch mit Jesus einen Teil seiner Schuld abzutragen. Und hierbei sind die wichtigsten Heilmittel die Heilige Messe zum Beispiel, das Allerwichtigste. Die Heilige Messe für den anderen aufzuopfern. Nimm an meine Tage, sagen wir dann. Nimm mein Leben mit all meinen Mühen und Leiden und nimm durch diese Heilige Messe von ihm seine Schuld. Bewirke du durch diese Heilige Messe, dass er fähig wird zu verzeihen, dass er seine falsche Haltung erkennt, dass er zu dir zurückkehrt. Bewirke durch dein heiliges Opfer, dein Leiden und deinen Tod die Heilung seiner Krankheit. Für die Ahnen treten wir ein in der Heiligen Messe. Für die Ahnen bitten wir, dass alle Bindungen an die Schuld der Ahnen durch diese Heilige Messe getilgt wird. Und Gott hat uns durch die Mutter Gottes das Rosenkranzgebet geschenkt, dass dieser und die vielen anderen, die sich durch ihre Sünden von Gott abgewandt haben, zu Gott zurückfinden. Es ist ein wichtiges Heilmittel, es ist ein wichtiges Hilfsmittel, es sind ja diese geistlichen Gaben, die wir Gott schenken, dieses geistliche Vermögen, das wir ihm schenken, dass Gott handeln kann. Dazu gehört auch der Barmherzigkeitsrosenkranz nach der heiligen Schwester Faustina. Dieser Barmherzigkeitsrosenkranz rufst die Barmherzigkeit Gottes in besonderer Weise auf den, für den wir bitten, herab. Und die Mutter Gottes nennt wie oft auch das Fasten. Das Fasten, Fasten heißt, für den anderen auf Dinge, liebgewordene Gewohnheiten oder Vermögen oder was auch immer es ist, zu verzichten. Auf das zu verzichten und es dem anderen zu geben. Ja. Ja. In der Heiligen Schrift werden wir sogar dazu angehalten, den Schaden, der angerichtet wurde, doppelt, ja sogar dreifach und vierfach zu ersetzen. Und das genau dazu gibt es eine ganz wunderbare Stelle bei Lukas, nämlich als der Zachäus Besuch bekommt von Jesus, wo Jesus sagt, bei dir will ich heute zum Essen sein. Ja, da sagt dann Zachäus, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. ersetze ich ihm nicht nur den Schaden, sondern ich gebe ihm vierfach zurück, um ihn dadurch ganz zu versöhnen, um ihn dadurch direkt zum Freund zu machen. Nicht? Ja, es gibt so viele Beispiele von Fürbittgebet. Auch die, eines, was so sehr bekannt ist, die heilige Monika betete und weinte viele Jahre, 15 Jahre, für ihren Sohn Augustinus, der sich damals noch ganz der Welt zugewandt hatte. Und nach 15 Jahren bekehrte sich der Augustinus und wurde dieser große Heilige. Oder Pater Pio, denken Sie an Pater Pio. Er trug die Wundmale Jesu nicht als Verzierung, sondern als Leiden für die Sünder und erwirkte hierdurch viele Bekehrungen und Heilungen. Ja, es gibt viele Beispiele, liebe Hörer, für die Wirksamkeit des Gebetes.
Ja, Herr Rappold, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Impulse, die Sie uns jetzt gegeben haben, in diesem ja, kleinen Referat sozusagen. Diese Beispiele können uns wirklich ermutigen, dass wir Fürbitte für andere Menschen leisten. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das noch bestätigen können, dass auch Sie gute Erfahrungen mit dem Fürbittgebet gemacht haben und uns von Ihren eigenen Erfahrungen erzählen möchten. Oder aber, dass Sie noch Fragen an Herrn Rappold haben, die das Fürbittgebet betreffen. Dann können Sie jetzt gleich nach der Musik bei uns anrufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Lebenshilfe, heute zum Thema Fürbittgebet um Heilung. Mein Name ist Waltraud Edelmann und unser Referent heute ist Friedrich Rappold, Leiter der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Er hat uns jetzt Grundsätzliches über das Fürbittgebet gesagt, dass wir von Gott wirklich zum Fürbittgebet gerufen sind, ganz besonders auch für die Menschen, die nicht für sich selber beten können oder wollen. Wir haben Stellen aus der Heiligen Schrift gehört, die uns ermutigen und auch aufrufen zum Fürbittgebet. Dann haben wir die optimalen Voraussetzungen gehört für ein vollmächtiges, wirkmächtiges Fürbittgebet, nämlich möglichst im Stand der Gnade leben, mit Gott verbunden leben, möglichst Heiligkeit, wenn wir so sagen wollen. Und schließlich auch haben wir die inhaltlichen Schritte gehört, wie konkret ein fürbittendes Gebet aussehen kann. Herr Rappold, jetzt haben wir schon eine erste Hörerin am Telefon. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich möchte Sie bitten um Ihr Fürbittgebet. Ich werde so vom Bösen bedrängt, dass Sie für mich beten.
Ja, nachher wollen wir ja zusammen beten und dann schließen wir das auch ein.
Danke.
Ja, bitte.
Auf Wiederhören.
Ja, gerne.
Ja, das ist ja das Schöne an dieser Hörerfamilie von Radio Horeb, dass hier ganz oft eigentlich Fürbitte für andere Menschen geschieht, auch in unseren Gebetssendungen. Die Hörer sind es ja auch schon richtig gewöhnt, dass wir füreinander eintreten und beten. Trotzdem, Herr Rappold, habe ich jetzt noch eine ganz grundsätzliche Frage. Und zwar, Sie sagen ja, Gott braucht unser Gebet, wir sollen beten. Man könnte jetzt aber auch ganz dumm nachfragen, wieso braucht er uns eigentlich? Er kann das doch im Grunde alleine, er ist doch allmächtig. Wieso braucht Gott mein Gebet für andere und dann nicht nur das Gebet, wie Sie gesagt haben, sondern auch noch mein Opfer, mein Leiden als eine Art Wiedergutmachung für andere, für die Schuld zum Beispiel, die vielleicht zu einer Krankheit unter Umständen geführt hat. Hat denn nicht Jesus alles schon gelitten für uns? Also wieso braucht Gott unsere Mitwirkung?
Ja, Gott hätte uns und unsere Fürbitte nicht nötig. Er könnte alles selbstständig bewirken, wenn er wollte. Doch Gott wollte, dass wir Menschen als seine Verbündeten auch seine Mitarbeiter werden. Er wollte, dass wir Jesus Christus als seine Kirche in dieser Welt repräsentieren, dass wir sein Werk in dieser Welt weiterführen. Das heißt, dass wir so handeln, wie er handelte, dass wir so lieben, wie er liebt. Er wollte, dass wir ihm in all unserem Denken, Reden und Tun ähnlich werden. Und das kann nur gelingen, wenn wir allen Egoismus ablegen und das Wohl des anderen höher stellen als unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte. Das kann nur gelingen, wenn wir lernen, aus unserem Denken und Beten alle egoistischen Gedanken auszuschalten, indem wir uns ganz für den anderen einsetzen. Wenn wir für den anderen da sind, wenn wir für den anderen Fürbitte und Wiedergutmachung leisten, ja, genau dann geschieht auch bei uns selbst Heilung. Denn Liebe, lieben lernen wir nur, wenn wir von uns weg und zum anderen hinschauen lernen. So sind uns unsere Leiden und unsere Opfer, unsere Fürbitten Teil des Heilsplanes Gottes für die anderen und dadurch auch für uns selbst. Gott will also, dass wir um Heilung für den anderen bitten, damit wir dadurch auch selbst Heilung erfahren können. Und deshalb ist es ist eigentlich Fürbitte, ist notwendig, dass wir Fürbitte leisten, damit wir geheilt werden.
Gott möchte also wirklich das Heil von uns allen, von den Betern und von denen, für die gebetet wird. Er will das Heil aller Menschen. Das ist eben sein Heilsplan. Dankeschön, Herr Rabold. Jetzt haben wir zwei weitere Hörerinnen am Telefon. Die erste begrüße ich, Frau Elisabeth. Hallo,
grüß Gott. Ja, grüß Gott. Und zwar, ich kann das bestätigen, ich arbeite in einem Altenheim, wo viele alte Leute sind. Und wenn ich bete, also ich habe Gott gebeten, dass er mich zu einer Beterin macht. Und wenn ich bete, dann sterben die oft. Also dann können die sterben. Dann können die in Ruhe sterben. Und ich habe immer das Evangelium, sage ich ihnen dann, also von Christus, dass sie ihre Sünden zu Jesus tragen sollen und wirklich frei werden sollen. Und ich bete für sie dann und dann umarmen sie mich.
Ja, das ist wunderbar. Das
ja,
ist wunderbar.
Bet einfach für meine Mitmenschen. Also ich bin immer also am Gebet, weil ich habe viel Zeit. Ich bin nur eine Hausfrau und ich mache nur also Aushilfe. Also ich bin früher seelisch krank gewesen und Gott hat mich geheilt. Und ich bete halt viel. Also und ja. Ich bin Gott mit Gott innig verbunden und bin jetzt wieder in der katholischen Kirche. Zuerst war ich bei den Freikristen. Also 8 Jahre und jetzt bin ich wieder in der katholischen Kirche, weil Jesus das so gewollt hat und ich achte einfach drauf, was Gott mir sagt.
Wunderbar.
Und ja, und das möchte ich einfach den anderen auch empfehlen, einfach zu leben, wie Gott es will, nach Gottes Willen leben. Und ich bete auch den Rosenkranz jetzt wieder, sogar unterm Laufen, also ich tue Joggen und so und da bete ich den Rosenkranz, also ein ganzes Gesetzchen und für die Menschen, also ich bete für alles, ich bete einfach für die Armen, für die Bedürftigen und auch für die Protestierten und so, was ich höre im Radio, wo Not ist, da bete ich sofort und da habe ich schon oft gehört, dass meine Gebete erhört worden sind und Gott hat mich halt als einfach durchkommen lassen, damit ich das einfach sage und einfach die Menschen, also irgendwie, ja, sie machen das ganz gut, wie sie das sagen, Herr Doktor, und ich danke Ihnen, dass Sie für die Menschen da reden. Ich danke Ihnen dafür und ich werde auch für Sie beten.
Ja, danke.
Alles Gute, Gottes Segen. Gesundheit.
Ja, danke. Seelische Gesundheit. Auch Ihnen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Elisabeth. Da sind Sie uns ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel. Wie schön, dass es doch viele Menschen gibt, die wirklich auch so gerufen sind von Gott zum Fürbittgebet für andere. Wir alle sind es und manche hören den Ruf ein bisschen deutlicher vielleicht. Ja, ein schönes Beispiel. Jetzt haben wir noch eine Elisabeth am Telefon. Ich begrüße Sie. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Nein, Herr Rabold.
Kein Doktor, kein Pfarrer, nur Herr Rabold, gell?
Ja. Ah, ja. Ja. Jetzt muss ich bloß kurz ein bisschen aufgeregt überlegen. Ja, wie ich's, ist Folgendes. Ein Mensch, also der, wo mir sehr nahe steht, und also man sagen, er ist eigentlich seelisch krank, aber er bezieht das nicht mehr aufs Körperliche. Also.
Ja.
Und er hat mir sehr geholfen in meiner schweren Zeit. Also ich würde sagen, ich leide auch unter Depressionen. Aber ich habe jetzt seit meinem Seelsorger letztes Jahr im November, habe ich da so viel zugewinnen und so viel, es ist ganz, also es wird immer besser, muss ich sagen. Also, ich bin so überwältigt, dass das der Glaube und wissen Sie das,
ja.
Der hat das in mir auch mehr geweckt und ich habe in mir das schon drin gehabt, Bloß ich habe gemeint, ich bin eben nicht, wie soll ich sagen, ich bin quasi ein gläubiger Mensch, weil ich nicht in die Kirche gehe und habe auch ein bisschen ein paar Dinge, ich habe auch mit der Beichte mal, habe das noch ganz anders gesehen, wissen Sie?
Ja.
Weil ich habe immer gemeint, Gott bestraft mich, weil ich verschiedene, man hat ja bestätigte Mensch oder bestimmte Fehler oder schlimme Sachen auch gemacht und so. Und aber jetzt bei meiner, wie soll ich sagen, bei der, sagen wir mal, Freundin, sie hat mir eben auch sehr viel geholfen in der Zeit, wo ich in der Klinik war. Und jetzt möchte ihr gern helfen, aber sie ist da gesperrt, wissen Sie, so.
Ja.
Sie sagt, sie glaubt, was sie will, aber ich habe ihr das auch schon mal nahegelegt, habe gesagt, du brauchst da gar nicht viel tun. Ich habe immer gemeint, da muss man ganz viel tun. Und jetzt ja. denke ich halt, wenn ich jetzt, wenn ich bete oder die Fürbitte da, kommt es dann oder bringt es dann was? Ich weiß nicht, wie das ausdrücken soll, ja.
Ja, es bringt der Rosenkranz viel, ja. Das heißt, sie geben dadurch Gott durch Maria viele Möglichkeiten in die Hand, in ihrer Freundin zu wirken. Dass sie endlich ihren Widerstand aufgibt, dass sie endlich sich Gott zuwenden kann wieder. Ja, es nützt nichts zu sagen, du musst dich zuwenden, du musst dich endlich zu Gott bekehren. Da sagen die Menschen dann, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Du kannst vielleicht, aber ich kann das nicht. Es ist besser, wenn sie sagen, ich bete für dich. Ich bete einfach für dich. Mehr sagen sie nicht und ja. lassen sie es dann so. Ja, und das ist... Wenn
und ist dort hauptsächlich dann der Rosenkranz...
Ja, Sie können, und ich habe Ihnen ja gesagt vorhin, die Heilige Messe ist ganz wichtig,
ja,
dass
ja.
für den anderen in die Heilige Messe geht. Mhm. Bei der Aufopferung von Brot und Wein wird auch unser Leben mit aufgeopfert. Bitten wir Jesus, dass er unser Leben und unser all unser Denken und Reden und Tun und also unser Wirken mit aufnimmt in sein Opfer.
Ja.
Und wenn ich... in dieser Weise mein Leben Jesus zur Verfügung stelle, dass er es aufopfert, dann ist das eine Gabe, die ich bringe, dass der andere geheilt werden kann.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und so ist es auch mit dem Rosenkranz. Es ist ein Anbetungsgebet.
Mhm.
Es ist ein Denken an all die Wundertaten und all das, was Jesus getan hat. All das wird ganz vertieft und wird immer wieder herausgehoben. Das und das und das und das, all das hast du getan. Du hast gelitten, bist für uns gestorben, ja, bist auferstanden. Und all das für uns. Und nur indem wir das betrachten, wirkt es auch wieder. Ja, es wird für uns eingesetzt. Und für den wir es bringen.
Mhm.
Ja.
Wissen Sie, Herr Rappold, bei mir war am Anfang auch so, ich hab gesagt beim Seelsorger, ob das noch was bringt, wenn ich über ein Radio höre, eben bloß die Messe halt, also die Eucharistie. Und auch da wahrscheinlich hat das schon. Und jetzt war ich dann, wie soll ich sagen, ich gehe zwar jetzt noch nicht so ganz so, aber mir zieht es halt immer mehr hin. Und
ja
das ist halt wie ein Wunder für mich, Herr Rappold.
Ja,
also
und
ich habe jetzt so viel Freude entwickelt, weil ich das geschafft habe.
Ja,
also
ja.
Das ist...
Ja. So ist es. So ist es ein Weg, den wir gehen.
Ich bin auch so dankbar, Gott. Also, wie Sie sagen, also ich habe auch da schon mit Jesus, also mein, mein Lebensding halt gehabt. Also, und das habe ich war ein bisschen so im Zweifel und so. Ich habe zwar schon immer geglaubt, aber wenn man auch gerade schwer krank ist, dann hat man schon ein bisschen so Zweifel. Dann sagt man, Gott, warum, tust mir das an oder lass mich halt dann sterben, wenn man ich habe eine ganz schlimme Depression im Kopf. Aber das, man hadert halt da ein bisschen, aber dann kommt es wieder. Weil auf einmal eben dann was eintritt, das waren dann auf einmal eben, da kommt dann entweder ein Mensch oder der wo dann aufbaut, entweder wie gesagt der Seelsorger oder so. Und
ja.
Und dann kommt auf einmal viel mehr dann, wenn man sich noch eher wieder mehr zuwendet. Und oft nicht, dass man sagt, ich bin oft da in die Kirche gegangen, weil ich gesagt, ich kann jetzt gar nicht beten, ich bin wortlos. Aber wenn ich dann einfach da bin, wissen Sie, das ist dann...
Ja.
Und so für mich dann leise und dann wird es ein bisschen wieder. Also mit dem
ja, schön. Dankeschön für Ihr Zeugnis. Dankeschön, dass Sie das alles gesagt haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das sind wunderbare Beispiele. Und wie gesagt, Gott kann wirklich Wunder tun, wie Sie auch wirklich gesagt haben, Frau Elisabeth. Er kann wirklich uns heilen. Sie haben selber eine Heilung erlebt. Das ist ganz toll. Jetzt haben wir noch eine dritte Elisabeth. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben jetzt auch nicht mehr lange Zeit, ein paar Minuten, vielleicht drei Minuten. Dann werden wir gemeinsam ins Gebet gehen. Aber ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Elisabeth, die dritte.
Ja, grüß Gott. Ich habe Folgendes einzubringen. Ich habe jetzt auch begonnen, in diesem Jahr fast täglich meine Bibel zu lesen und auch ein Begleitbuch dazu. Das war schon 5 Jahre existiert, aber durch diesen Rhythmus jetzt genau auf den Tag wieder fällt. Und da ist mir die goldene Regel aufgefallen. Und ich denke, das ist ein guter Hinweis, den ich sicher bestätigt bekomme, dass die heißt, alles, was ihr wünscht, dass die anderen euch tun sollen, das sollt ihr ihnen tun. Und dieser Satz ist für mich fruchtbarer als die Nächstenliebe, weil ich teilweise in Taten, wo es mir nicht gut geht, mich selbst nicht lieben kann oder nicht annehmen kann. Ja, da hilft mir diese goldene Regel. Das kann ich auch einem Protestanten vermitteln, das kann ich sogar einem Muslimen vermitteln. Und von daher finde ich auch ganz wichtig, das Fürbittengebet für den anderen. Ich habe noch ein Beispiel. Ich war ungefähr 18, Internatsschülerin. Wir haben jeden Morgen die Messe besucht. Ein Bekannter von uns war im Sterben am Krebsleiden. Und eine seelende Frau, die mit Gott in tiefer Verbindung war, konnte bald sehen, dass er nach dem Tod in der Anschauung war. Ich habe für den sehr oft die Kommunion in der Messe aufgeopfert. Eben das Messopfer, um ihn von den Qualen des Fegfeuers oder von der Reinigung schneller zu befreien. Und das wollte ich eben noch einbringen.
Ja, danke schön für dieses Zeugnis.
Bitte sehr.
Das ist sehr, sehr wertvoll. Ein wunderbares Beispiel. Dankeschön. Ja, jetzt ist es schon Zeit, Herr Rappold, zum gemeinsamen Gebet. Und wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich ein, dass Sie jetzt alle Ihre Anliegen mit hineinnehmen, dass Sie die Kranken, die Sie kennen, die körperlich und die seelisch Kranken da jetzt mit einschließen, dass wir gemeinsam für kranke Menschen beten und ein Stückchen lernen bei dem, wie Herr Rappold mit uns betet.
Verehrte Hörer, ich lade Sie ein, einfach in Ihrem Herzen mitzubeten. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, du bist der Schöpfer der ganzen Welt. Alles hast du geschaffen. Alles ist dein Werk. Du hast alles geschaffen aus Liebe, denn du bist die Liebe. Und auch uns Menschen hast du aus deiner unermesslichen Liebe herausgeschaffen. Du hast uns die Seele geschenkt, diesen Funken deines Geistes. Vater, ich danke dir für mein Leben, dass ich jetzt leben darf und dass mein Leben nie aufhört, dass ich ewig leben darf. Du bist die Liebe, Vater. Und du willst, dass auch wir lieben. Aber so oft sind wir schwach und verletzen deine Liebe in uns. Vater, verzeih. Verzeih jedes Verurteilen der anderen, jedes Ablehnen, all das Hassen. Verzeih jeden falschen Gedanken. Verzeih jedes falsche Wort, das wir sprechen. Vater, mach du gut, wo wir durch unser Denken, Reden und Handeln andere geschädigt haben. Schenke du denn diesen anderen all die Liebe, die wir ihnen nicht geben konnten. Vater, ich verzeihe auch den anderen all das, was sie mir angetan haben. Ich verzeihe ihnen all ihre Gleichgültigkeit, alle Ablehnung, all ihre Überheblichkeit, alle ihre bösen Worte, alles, was mich verletzt hat. Ich verzeihe ihnen. Und Vater, verzeih auch du den Menschen, wo diese gegen die Liebe gehandelt haben. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, ich bitte dich, komm mit deiner Liebe zu dem anderen und heile ihn von allen bösen Gedanken, von allem bösen Reden und Tun. Jesus, komm und heile seine kranken Beziehungen. bald komm auch, Herr, und heile seinen Körper. Ich segne den anderen. Jesus, ich wünsche ihm, dass du mit deiner Liebe ihn umfängst, dass du ihn festhältst. Heiliger Geist, komm zu ihm und schenk ihm deine Wahrheit, deine Einsicht, deine Liebe. Füll ihn mit deiner Freude, damit das Böse keinen Platz mehr in ihm hat. Herr, Heiliger Geist, komm und schenk ihm auch deine Stärke und die Geduld. Schenk ihm, Herr, dass er fähig wird, selbst zu lieben. Du bist Gott und Herr, und ich danke dir. Vater, ich danke dir für diesen anderen Menschen, für diese anderen Menschen. Ich danke für dir, Herr, dass du sie liebst und für all das Gute, dass du noch durch diese anderen Menschen wirken willst. Ich danke dir für sie. Herr, komm zu ihnen und heile sie. Komm zu ihnen und mach sie frei, dass sie dein Werk tun können, dass sie lieben können, so wie du es für sie vorgesehen hast. Du bist Gott und Vater. Herr, wir sind deine Kinder, die anderen und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns als deine Kinder geschaffen hast. Danke, dass wir gemeinsam zu dir kommen dürfen. Vater, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ganz herzlichen Dank für dieses gemeinsame Gebet und für diese ganze Sendung über das Fürbittgebet um Heilung. Wir haben ein Stück mehr gelernt, wie wir für andere um Heilung beten können, und wir sind wirklich ermutigt worden durch Ihre Beispiele und auch durch die von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir auch wirklich um Heilung für andere beten. Einfach bestärkt und ermutigt worden sind wir darin. Dankeschön. Ihnen, liebe Hörer, danke auch fürs Mitbeten und fürs ganze Dabeisein. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können diese Sendung downloaden im Internet unter www.horeb.org, oder Sie bestellen sich eine CD dieser Sendung, einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst. Die Telefonnummer lautet 0700 75 25 75 20. Wenn Sie weitere Informationen zur Sendung möchten oder auch die Telefonnummer von Herrn Rabold, dann gibt's die im Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Noch einmal die Nummer vom Hörerservice, der alle Informationen für Sie bereithält: 0700 75 25 75 25. So verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer, Friedrich Rabold auf der einen Seite und Waltraud Edelmann hier, und wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen.